So, herzlich willkommen zur neuen Episode von der Torvielfalt. Hier spricht der Julian.
Und hier der Martin.
Und wir haben heute einen Gast. Einen Gast aus dem tiefsten Oberbayern. Vielleicht möchte er ja Hallo sagen. Hallo, wer ist da?
Ja, servus, das ist der Huber Stefan aus dem schönen Berchtesgadener Land.
Ja, servus. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Stefan. Das freut uns extrem, dass du zugesagt hast. Und wir wollen am allerliebsten einfach darüber reden, was du so treibst. Du treibst ja super viel. Du bist ein super vielseitiger Musiker, ein vielfältiger Musiker vor allem. Wenn man sieht, dass man mit der Kapelle so und so schon allein, was ihr da für Musik macht und covert, da geht es ja von der Klassik bis hin zum Reggae und ich glaube sogar zum Heavy Metal teilweise, so gefühlt. und ja, wie geht's dir denn? Fangen wir mal so an.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon gespannt, was mir erwartet. Und mir geht's sehr, sehr gut, muss ich sagen. Insgesamt bin sehr zufrieden. Langsam geht es auch wieder ein bisschen mit Spielereien los, was mir natürlich persönlich sehr, sehr gut tut. Und bin voller Energie quasi. So habe ich ja keine Energie braucht. Oder wenig Energie. Deswegen wirklich, mir geht es einwandfrei. Und euch?
Uns geht es eigentlich genau wie dir wahrscheinlich. Also das halbe Jahr ist jetzt schnell vorbeigegangen bisher und es dauert wahrscheinlich noch lang an. Aber uns geht's gut. Also mir geht's eigentlich ganz gut. Und dir, Schulz?
Ja, also uns geht's gut. Wir machen es uns auf jeden Fall so, dass es uns gut geht, auf jeden Fall. Ja, du sprichst es gerade an. Also du hast jetzt ja gerade gespielt, viel, und du warst super viel unterwegs. Und zwar warst du mit La Brasbanda jetzt. Wie viele Konzerte habt ihr jetzt die letzten anderthalb Wochen gespielt, Stefan?
Wir haben 7 Tage im Biergarten gespielt und haben 27 so Auftritte gehabt, genau.
Wahnsinn. wart ihr da komplett ganz Bayern eigentlich unterwegs, oder? Also wie kann man sich das vorstellen? Ihr morgens gleich irgendwie ins Auto rein und dann geht's los, oder da werdet ihr nicht viel geschlafen haben, denke ich jetzt mal, oder?
Genau, also das war schon eine sportliche Woche. Wir waren quasi in jedem Regierungsbezirk von Bayern unterwegs und haben da Konzert, also so Auftritte in Biergärten gespielt quasi. Mhm. Und wie gesagt, das war sportlich. Es ist in der Früh relativ zeitig losgegangen. Dann sind wir zum ersten Biergarten gefahren, dann gespielt, abgebaut und weiter. Und so ist das über eine Woche lang gegangen. Aber es hat sehr, sehr Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Und das hat alles super funktioniert, hoffentlich. Und auch mit den ganzen Auflagen nicht, dass man dann, ist ja super gefährlich, oder? Dass man da dann nicht irgendwie sich nachsagen, ja, oder sich irgendwas zu Schulden kommen lässt. Jetzt gerade aktuell, und ich glaube, das war sicherlich ein Riesenaufwand bis dorthin, wo ihr dann überhaupt die Zusage bekommen habt, oder dass ihr es machen konnt oder dürft auch überhaupt.
Genau, ja, also der Stefan hat sich da im Vorhinein schon früh mit höchst offizielle Stellen zusammengesetzt und hat haben das ganz, ganz penibel geplant. Du hast absolut recht, es ist sehr, sehr wichtig, dass die ganzen Auflagen erfüllt werden. Aber wir haben wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Also es waren alle Leute höchst diszipliniert. Wenn aufgestanden waren es im Biergarten, dann haben sie Masken aufgesetzt. Und war wirklich schön, man hat die Leute wirklich auch gesehen, dass ihre Live-Momente, so Musik, Live-Musik-Momente einfach sehr abgegangen sind. Und das ist natürlich ein schöner Gefühlsaustausch dann. Fast schon, also wirklich emotional zeitweise.
Oh ja, das hab ich gemerkt. Also ich habe euch ja in Augsburg besucht. Da war das Konzert ja mittags um 12 Uhr. Und also zum einen habe ich es auch direkt bemerkt, wie ernst ihr das auch nehmt. Also ihr hattet ja auch euer Band Security, glaube ich, der immer mit dem Motorrad hinterherreist bei der Tour.
Ja, der Sepp.
Der Sepp, der war wirklich, also der hat direkt immer, wenn eine Person aufgestanden ist, ohne Mundschutz, ist der Sepp los. Wie so eine Art, ich möchte es nicht falsch ausdrucken, aber es war schon wie so eine Art Wachhund sozusagen. Und ist dahin und hat einfach direkt halt gesagt, hey, Mundschutz auf und überhaupt drum und dran. Also ihr habt da wirklich super penibel drauf geachtet, was natürlich wirklich sehr vorbildhaft war. Und selbst da haben wir ja noch danach kurz auch miteinander geredet. Und als du das erzählt hast, einfach wie toll es ist, wieder vor Menschen zu reden, dann hast du ja schon selber auch Gänsehaut bekommen. Und das war echt wahnsinnig zu sehen.
Er hat gerade gesagt, zu reden, nicht zu spielen, gell?
Ja. Das ist das, was hängen bleibt.
Genau, also zu spielen, meint der Jules.
Ja, es war wirklich genauso, wie du es sagst. Also es war, man hat da hingeschaut und hat die Freude in die Gesichter gesehen. Und das ist natürlich Wahnsinn. Da kommen dann viele Emotionen zusammen. Da merkt man erst einmal in so einer Zeit, wie sehr einem selbst eigentlich das Ganze abgeht. Am Anfang hat man sich ja gedacht, ah, ein bisschen Urlaub oder so, aber dann hat man ja, oder mir ist jedenfalls so gegangen, nach relativ kurzer Zeit eigentlich schon festgestellt, ui, da fehlt mir ein gewaltiger Punkt in meinem Leben einfach, der in den letzten, was weiß ich, 15 Jahren omnipräsent war. Und zwar einfach live verleiht Musik machen. Und dann das endlich wieder in diesem Rahmen zum Tor kennen und gleichzeitig in die Gesichter von den Leuten zum Singen, wie sie Spaß drauf haben und wie es ihnen gut tut, ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl.
Ja, voll. Also das lernt man mal ganz anders schätzen nach der Pause, gell?
Extrem, also, ja.
Das war bei uns genauso der erste Ton in der Probe. Eigentlich hat man war toujours irgendwie schlecht drauf über die ganze Zeit, dann trifft man sich zum Musikmachen und auf einmal merkt man, was man doch so vermisst hat. So, und vor allem eben das Schöne, das habe ich auch bei euch, bei La Brass Banda, bei der Tour voll verfolgt auf der Instagram-Seite, so wie die Leute es einfach gefeiert haben. Also ihr ja eh, also ihr wart ja eh heiß drauf, so, aber vor allem die Jungs also und die Mädels so und die älteren wie jüngeren Herrschaften, dass die einfach wirklich was vermisst haben. Oder man schaut halt anders drauf natürlich nochmal und sieht noch mehr Freude in den Gesichtern als vorher, wer weiß. So, ich fand es richtig geil, auf jeden Fall.
Ja, voll. Sicher eine Kombination aus beiden.
Ja.
Man schätzt es natürlich definitiv wieder mehr. Aber es waren echt schöne Momente dabei. In Rengsburg, glaube ich, war das. Haben wir so in den Biergarten reingespielt und hinter uns oben war so eine Empore vom Altenheim. Und ach, da geil. Haben dann so 90-jährige Omas und Opas quasi mitgeschickt und vorbei ganz junge Leute irgendwie. Ja. 15 Jahre alt oder so, die dann da auch wieder Spaß drauf gehabt haben, das ist halt schon cool zum Singen.
Das ist ultra geil. Also das gibt es Besseres. Aber es war ja auch vor allem dafür da, um auch so ein bisschen, also natürlich um die CD zu promoten von La Brass Banda, aber auch um den Gastronomie-Leuten ein bisschen zu helfen, oder?
Absolut, ja. Also es ist wahrscheinlich bei euch genau das Gleiche. Kultur am Land spielt sich im Wirtshaus ab. Und das ist oft die einzige Bühne, die es gibt für junge Musiker, ganz egal, was das jetzt für musikalische Richtung ist. Das ist mit Sicherheit einer der ersten Auftrittsorte. Und wenn der wegfällt, dann bricht ein riesengroßes Stück Kultur einfach weg.
Ja.
Und die Gastronomen haben es genauso schwer wie die freischaffenden Künstler momentan. Und da muss man einfach zusammenhalten und schauen, dass das wieder in die richtige Richtung geht.
Ja, voll. Und das mit allen, also nicht mit allen Mitteln, sondern halt in jeder Sparte, wo die Qualität steckt oder halt auch das Authentische quasi einfach zeigen, wie man da dazu steht, natürlich. So.
Genau, ja.
Geil, aber jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, zur Kapelle so und so. Ja, weil, also, ja, da warst du dich sehr stolz auf das, was bald kommt.
Ja, ist er.
Ja, brutal. Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob es mit Absicht ist, aber selbst der hat mir das schon ungefähr 10-mal erzählt und ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, er hat vergessen, dass er es mir schon mal 9-mal erzählt hat, dass er jetzt so bald eine neue CD rausbringt, aber so ein bisschen in eine andere Richtung. Erzähl aber trotzdem du mal für unsere Zuhörer, um was es da genau geht und in welche Richtung es da geht bei der Kapelle so und so und was genau dahinter steckt.
Also ich fange einfach mal von ganz von vorne an. Ja. Letztes Jahr haben wir ein Album rausgebracht, also gemischtes, zum Teil Live-Mitschnitte von Konzerte und ein paar Studioaufnahmen. Und von so einer Studioaufnahme hat uns der Josie, der Schlagzeuger von La Brass Banda, seinen Dub gemacht. Und nachdem er da ein bisschen rumbastelt hat, hat er gemeint, hey, ihr könnt eigentlich Bob Marley mal covern. Das wird wirklich cool funktionieren mit eurem Stil und so auf Tanzelmusik. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, das war letztes Jahr im Herbst, aber wenn du das machst, dann ist das halt ein enormer Zeitaufwand. Also ich meine, die Musik ist absolut heilig, jeder kennt die Stickel. Das ist einfach zum Verschandeln, aber relativ schwer irgendwie das stilvoll zu machen, ohne dass es irgendwie ein billiger Abklatsch ist. Und das war im normalen Konzertbetrieb niemals möglich gewesen, dass wir das gescheit machen. Deswegen habe ich die Idee eigentlich auch wieder begraben gehabt im Herbst. Und ja, dann ist Corona die Zeit mit den Absagen losgegangen. Und bei mir war ja dieser einschneidende Punkt, also wo ich mir dann dachte, okay, das wird wirklich eine längerfristigere Sache, war der, wo halt in Bayern die Wiesn abgesagt worden ist. Ja. Weil ich gedacht habe, da ist so ein riesen Lobby dahinter. Also
ja, das glaube ich.
Wenn das wirklich abgesagt wird, das hätte ich eigentlich nicht geglaubt, dass das passiert, zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls. Und ab da habe ich begriffen, also spätestens begriffen auf alle Fälle, okay, das wäre eine längere Sache. Und Ich bin vom Typus Mensch her so einer, ich brauche einfach eine Beschäftigung. Wenn ich nichts zum Tun habe und so meine Daseinsberechtigung ein bisschen verliere, das tut mir nicht gut und meiner Umwelt und mein Umfeld auch nicht. Da wäre ich dann nervig und lästig und gehe alle auf den Geist. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist jetzt der optimale Zeitpunkt dafür eigentlich, das zu machen. Und dann haben wir das ein bisschen angefangen. Und dann haben wir beschlossen, wir covern quasi das bekannte Album von Bob Marley, das Legend-Album von ihm, 1:1 mit Tanzelmusik. Und haben uns einen Josie, einen Schlagzeuger, nur dazu genommen. Und dann haben wir also gedacht, wie machen wir das? Ja, einen Sänger brauchst du das eigentlich nicht singen lassen, weil das ist ja relativ schwierig, dass man das irgendwie besser macht wie Bob Marley, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir ein Instrumentalalbum und holen uns einfach lauter verschiedene Solisten dazu, wo jeder quasi dann den Bob Marley einmal Part quasi einmal übernehmen kann, pro Stückel einer oder manchmal ja zwei. Und genau, das ist jetzt so dahin gelaufen. War ganz ein spannender Prozess, weil es halt wirklich auch in der Zeit war, wo die Kontaktbeschränkungen sehr, sehr streng waren. Also wir haben uns gar nicht gesehen eigentlich, während wir das Album gemacht haben. Es hat halt einer angefangen, meinetwegen Tuba, und dann ist Schlagzeug dazu gekommen und das ist halt alles online verschickt worden. Und so, also wirkliche Quarantäne-Overdub-Geschichte quasi.
Das ist schön, alle nacheinander quasi.
Ja, genau, schön alle nacheinander. Und so ist das gewachsen. Und wir haben uns halt überlegt, wen können wir als Solisten fragen, wen kennen wir aus unserem Umfeld, der da Lust drauf hat und gerade Zeit hat und wo wir uns das gut vorstellen können. Und so ist das Ganze gewachsen. Und jetzt sind wir im letzten Drittel oder sagen wir mal im letzten Viertel von dem Ganzen. Jetzt geht es ans Mastern und am 16. August kommt quasi das Album Kapelle So und So featuring Captain Josarian, wie er sie nennt, raus und das Album haben wir Bob genannt.
Der Captain. Wie geil. War da jeder gleich so richtig, also von euch in der Band, jeder heiß drauf, quasi Reggae zu, also ich meine als Herausforderung, weißt du, dass man sagt, boah, das ist eine geile Idee, oder war auch jemand skeptisch? Weil es ist ja wirklich, wie du ja selber gesagt hast, man nimmt sich ja schon ordentlich was vor, weil man will es ja in einem noch geileren Klangkörper im Endeffekt präsentieren. Und ich finde, es ist mega gelungen. Also.
Ja, sehr gut. Das freut mich. Ja, der Druck war jetzt ja nicht so extrem groß, sage ich mal. Weil wir haben von vornherein gesagt, wir machen jetzt nicht direkt eine CD zum Verkaufen, sondern wir veröffentlichen es einfach online auf Spotify, auf YouTube, dass das einfach ein kleines Geschenk an die Leute ist, die halt jetzt viel Zeit auf den anderen Terrassen und am Lagerfeuer verbringen und weniger auf Live-Konzerte, wo sie Musik hören können, haben wir uns gedacht, halt, wir machen da so eine Kleinigkeit, vielleicht erleichtert es dem einen oder anderen irgendeinen schönen Abend. Und von dem her war der Druck nicht so riesig, weil wir jetzt nicht gesagt haben, okay, wir lassen jetzt da gleich 5000 Stück pressen und das müssen wir dann verkaufen. Und genauso waren auch die Solisten, die für uns eingespielt haben. Also die haben sich voll gefreut, da mitzumachen, haben sich da Zeit genommen und wirklich Mühe gegeben und echt wirklich coole Sachen abgeliefert. Von dem her war jetzt der Druck nicht so groß, es war schon ein Lernprozess. Also ich habe mich tatsächlich auch dann außerhalb von dem Ganzen echt viel mit der Musik und auch mit Bob Marley an sich beschäftigt, Filme angeschaut, wie die probt haben und so. Sehr interessant, einfach, man meint immer, das ist irgendwie so Larifari und das schauen wir mal, kiffen und schauen wir mal, was passiert. Aber das ist halt schon krass auscheckt alles. Also das ist nichts dem Zufall überlassen, allein wenn man da in den Rhythmusbereich geht. Und das war ein spannender Prozess, wo man mit der Zeit draufkommt, das funktioniert besser oder schlechter, da muss man nochmal was machen. Aber jetzt, dass einer direkt gesagt hat, okay, na lass uns das nicht machen, das ist nichts für uns, das war gar nicht der Fall. Also wir waren alle motiviert und eigentlich auch, glaube ich, auch jeder froh, dass er was zum Tag gehabt hat.
Na, ich finde es im Endeffekt echt, da hat der Captain Josie, oder? Captain Josie war es, aber eigentlich recht gehabt, weil eben, ich finde, das passt zum ganzen Tanzmusik richtig gut. Nein, das ist einfach, also man denkt eigentlich gar nicht an Bob Marley so richtig, wenn ich ehrlich bin. So, ich kenne jetzt die Songs von Bob Marley gar nicht so gut, außer die bekanntesten halt. So, und ich habe zum Beispiel die Songs, als der Waschi mir das mal vorgespielt hat, zum Teil gar nicht gekannt.
Ja.
So, aber ich fand es einfach nur geil. So, mir hat's richtig taugt. Also ich finde zum Beispiel das, was ihr klassisch covert, natürlich auch richtig geil. Aber mir taugt dann das von Bob Marley gerade noch irgendwie besser, weil es wahrscheinlich noch besser zur Musik passt.
Ja, weil es nicht so hoch ist.
Genau. Oder so.
Und nicht so schnell.
Oder so.
Das kommt uns entgegen.
Aber darf man sagen, also wie viele Gäste habt ihr genau auf der Platte dann drauf? Also du musst die Namen nicht sagen. Es soll ja auch eine Vorfreude oder was Spannendes dabei sein. Aber
Wir haben, jetzt muss ich direkt überlegen, ich glaube, es sind 14 Nummern und wir haben 13. Eins haben wir uns selber gefeatured. Quasi bei einer Nummer darf von mir selber Bob Marley sein. Und 13 verschiedene Solisten.
Ach geil.
Oh, wow, geil.
Nenn mal drei Stück. Darf man das machen?
Ja, Logo. Wann kommt er denn raus eigentlich? Das ist eine kurze Zwischenfrage.
Achso, der Podcast hätte ich dann wahrscheinlich genauso getimt, dass es danach ist.
Achso, dann kann ich ja alles sagen.
Oder?
Dann kann ich ja alles sagen.
Hört, dann alle.
Hau raus. Also, mit am Start, wo wir uns unglaublich gefreut haben, weil es einfach ein Riesenvorbild von mir und auch von meinen ganzen anderen Kollegen ist, dass der Stoffel Well dabei ist, von der Biermüsselblasen. Mhm. Also der Christoph Well, das ist so einer meiner Jugendhelden, quasi okay. Ein absolut geiler Musikant und super Typ. Dann Thomas Gansch ist am Start, hat er nochmal mitgemacht. Dann der Ebal Alois, Posaunist aus Tirol, Wahnsinns-Jazz-Posaunist. Ja. Dann der Johnny Bär, ehemals HMBC.
Ja.
Und macht ganz verrückte Projekte jetzt mit so einer Band, die Random Control heißt. Wahnsinns-Allrounder, kann jetzt Blechblasinstrument. So gut, dass man sie fast schon immer verkundet, weil er jetzt so gut kann. Es ist wirklich ernüchternd, wenn man dem zuhört. Dann, wen haben wir nur dabei? Ein Dummfahrt Michael mit der Klarinetten, ein relativ junger Musikant aus Oberösterreich, aber extrem cooler Typ, auch in alle möglichen Richtungen unterwegs.
Holzblasinstrument auch noch.
Ja, genau, wir haben alles, also wir haben natürlich geschaut, wir haben auch eine Bratschistin aus Minga dabei,
ja,
die Hafner Maria, die auch eine Nummer macht und haben wir Melodica dabei, von der Band Embryo. Warte, wen haben wir denn noch? Jetzt muss ich direkt überlegen. Vanicek Bernhard aus Monem.
Ja, Monem. Bernhard, habe ich eigentlich gewusst, ach geil.
Ja, genau, der ist auch dabei, mit Buffalo Soldier macht er. Und ja, einfach richtig coole Typen. An Max von Einem spielt mit von Bukahara.
Ja, perfekt, super.
Und jetzt habe ich sicher wen vergessen. Und ja, der Winter Christian vom Mozarteum Orchester Salzburg. Ja, genau, und so weiter. Also da haben wir uns einfach der Pechmann Markus, der Trompeter aus Wien, genau, der macht da nochmal. Ja, ist der Detl Stefan, genau. Der war dann Sackhäufer. Genau, also haben wir. Genau, ich glaube, das waren es jetzt aber eh alle. mehr da sind
sie. Ja, aber das ist ein Querbeet. Also, es wird sicherlich. Also, es ist ja in DV jetzt schon raus. Also, dann hört es euch an auf Spotify und so weiter. Gibt es natürlich überall wahrscheinlich. Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig drauf. Also Martin hat es ja schon gehört in dem Fall. Ich habe bisher noch nichts gehört.
Also die CD ist ja schon raus, aber den Podcast haben wir am 3. August aufgenommen.
Genau, muss man ja dazu sagen. Muss man ja dazu sagen.
Genau.
Hey, aber ihr seid in der Mitte. Sorry.
Nein, ich freue mich, ich bin schon voll gespannt, wie es auch kommt.
Ja, allerdings. Aber ich bin mir ganz sicher, wie die ganzen Sachen von der Kapelle so und so, dass es auf jeden Fall gut ankommen wird. Weil ihr seid ja wegen der Kapelle so und so, seid ihr eh auch unglaublich oder ihr seid sehr, sehr breit gefächert eigentlich unterwegs. Wie ging es denn da mit der Kapelle so und so eigentlich los? Also wann oder seit wann gibt es die Kapelle so und so und wie seid ihr eigentlich da drauf gekommen, die Musik so zu interpretieren, wie ihr es macht? Oder war es einfach direkt klar, weil die Jungs halt alle oder weil ihr einfach gleich tickt? Oder wie kam es eigentlich da dazu?
Also so jetzt in der Formation, wenn wir unterwegs sind, gibt es uns seit 2016.
Mhm. Wir haben relativ jung eigentlich.
Relativ jung, ja genau, jetzt dann im Januar, dann 5 Jahre. Allerdings kennen wir uns eigentlich schon fast alle, seit wir Buben sind. Der Basti, ich sind aus der gleichen Ortschaft, der Hansi ist 5 Kilometer weiter, der Mani ist mit uns in die Schule gegangen, einen Korbi kenne ich auch schon ewig, wir haben immer bei Blechbrüder früher miteinander, ich habe da öfter ausgeholfen, der Korbi war da dabei, schon immer gespielt. Und der Mike, unser Band-Opa, quasi, der kommt aus der gleichen Ortschaft wie der Korbi und die kennen sich auch schon ewig. Von dem her hat es eigentlich gleich relativ gut gepasst, weil wir wirklich auch schon über die Jahre in verschiedene Formationen relativ gut zusammengespielt waren. Das Ganze ist eigentlich angegangen über den Mike, über unseren Gitarristen. Mhm. Das ist also ein Allrounder, der macht alles Mögliche gleichzeitig.
So ein Überlebenskünstler quasi.
Ja, genau, so kann man sagen. Also fährt Schiff in Venedig und dort Vespa verkaufen und Catering-Service, also alles einfach. Und der hat ja da so lustige Connections immer nach München. Der ist in Minga aufgewachsen, mhm. in der Zeit, wo, glaube ich, Minga wirklich lustig war. Also so, wo es in Schwabing eine riesige Szene gegeben hat und sein Papa hat da irgendwie ein Lokal gehabt und der kennt halt wirklich lustige Leute. Und dann hat er eine Spielerei gehabt in einer Brauerei in Minga. Und er hat gesagt, ja, easy, 2 Stunden zum Spulen, wollen wir das machen in der Besetzung. Und wir haben gesagt, freilich, das geht sich leicht aus, gell? Ja. Doch schon irgendwie so ein Repertoire,
was
der doch dann ein gemeinschaftliches, ob es jetzt über die Fuchskrambeuker, Honeybeuker und so weiter. Mhm. Also wir haben gesagt, das bringen wir aus, wenn ich hier die 2 Stunden. Und dann haben wir da halt hingefahren und wie das so oft bei Mike waren halt die so, also sagen wir mal, so die Rahmeninformationen sehr vage. Es waren dann halt 7 Stunden zum Spielen und nicht 2. Und das
sehr vage trifft gut. Sehr vage trifft gut.
Das zeigt sich dann, ja. Und dann fängst du halt auch relativ schnell als Blechbläser irgendwann einmal an zum Singen. Wenn du irgendwie ein 7 Stunden Unterhaltungsprogramm brauchst. Und ja, das hat wirklich, also der Tag ist gut umgegangen. Wir haben, glaube ich, nichts zweimal gespielt. Außer das Prosit vielleicht.
Ja, aber wie? Nee, das nur einmal, das wäre verrückt. aber wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr da dann genügend Noten gehabt oder wusstet ihr einfach so viel auswendig? Oder?
Wir haben, glaube ich, überhaupt keine Noten dabei gehabt. Also es gibt ja so Tanzl-Musik-Stückeln, die man einfach immer spielt, was da zum Beispiel Peter Moser oder Südtiroler Sechser-Musik, der Schwärzer, Robert Schwärzer, glaube ich, heißt er, der einfach ganz bekannte, schöne Stückel gespielt hat oder geschrieben hat, die man kennt. Also wenn man in dem Bereich schon öfter unterwegs war. Die hat man natürlich gespielt, aber wir haben dann einfach alles Mögliche gespielt, was uns jetzt so eingefallen ist.
hatte aber auch die perfekte Kette, also die perfekte Musiker in dem Fall. Weil da hätte man natürlich auch ziemlich, ja.
Aber ich bin mir sicher, dass es nicht über Ski war. Ich glaube, sie hat Hugh Hammer auch gespielt. Das kann man jetzt im Nachhinein, kann man nicht, im Nachhinein nicht so richtig vorstellen, wie das gelungen hat. Aber naja.
Also ist ja nicht weit weg von dem Fuchsgraber Polka.
Ja.
Ja, aber war das dann quasi auch schon, also habt ihr damals da auch einfach dieses Capelli so und so genannt oder gab es das dann einfach danach? Habt ihr dann gesagt, ey, das war halt so cool?
Genau, also wir haben dann schon gemerkt, okay, wow, das ist wirklich gut gegangen, der Tag. Das kannst du jetzt fast, also wirklich nicht mit alle möglichen machen, das muss schon wirklich gut passen. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell gesagt, okay, lass uns ein bisschen spielen. Und das haben wir dann auch gemacht und am Anfang haben wir uns, ich weiß nicht einmal, wie das so und so ist. Ah, glaub ich, wir haben es einfach so in einem Satz, dann nehmen wir uns halt so und so und dann gehen wir weiter und dann ist irgendwann das so und so blim. Und dann haben wir eine Anfrage gekriegt von Radio Salzburg oder ORF Salzburg, ob wir live Frühschoppen spielen wollen bei Jana. Und das haben wir dann gemacht und die haben eigentlich fälschlicherweise auf der Ankündigung Kapelle dazu geschrieben. Und dann haben wir uns das so angeschaut und das hat dann schon passt so vom Namen her. Und dann haben wir gedacht, Dankeschön, ORF, das passt.
Schon mal am ORF dankbar.
Ja, sagen wir, immer noch.
Gute Geschichte.
Aber ich meine, mit der kompletten Geschichte, mit den 7 Stunden anstatt 2 Stunden und mit dem, egal was, hier Duke etc., ist ja Capelli so und so der perfekte Name dafür auf jeden Fall.
Vollkommen.
Und aber auch irgendwie so ein, also ich sag's jetzt mal ein bisschen hochgestochen, so ein Klangkörper, der schaut auch noch ein bisschen, also finde ich jetzt persönlich, bin ich jetzt ganz ehrlich, auch noch irgendwie in der Sparte so ein bisschen gefehlt hat. So Tanzl-Musik nur halt in richtig geil. Weißt du, was ich meine? So, so qualitätsmäßig. So, das hat für mich so, für Bläser. Also ich meine, es gibt zum Beispiel, ist jetzt nicht arrogant gemeint, aber es gibt da die Egeländer so in eine bestimmte Richtung. Da gibt es Nozzelbrass in eine bestimmte Richtung. Und bei der Tanzl-Musik kenne ich jetzt, es gibt schon viele richtig gute, auf jeden Fall. Ich kenne jetzt nicht so viel wie du wahrscheinlich. Aber irgendwie hat mir genau so das als Bläserliebender, was auch Qualität angeht, das Spielerische, das irgendwie in der Sparte noch gefehlt, seit ich euch gehört habe. Oder seit ich es gehört habe. Ich war ja bei dem ersten Auftritt in Bregenz, im Bregenzer Wald war ich damals.
Beim so, Jössler,
genau. Ja, und da war ich dann irgendwie so, habe ich so selber eine Bestätigung erfahren, wo ich dachte, genau, irgendwie hat mir genau das noch irgendwie, also ich finde, das hat noch gefehlt einfach, dass so eine geile Band genau die Musik auch noch macht oder so in die Richtung absticht im Endeffekt.
Ja, gefreut uns voll, ja. Der Bläserklang, die drei an die Hörner quasi, das macht mir auch immer Freude so zum Hören. Die erstens sind sie halt extrem exakt und zweitens haben sie irgendwie einen schönen Gemeinschaftsklang, also was heißt schön nicht alle, aber es ist ein charakteristischer Klang und das ist, finde ich, das, was irgendwie eine Band auch ausmachen muss. Ja. Und ich bin da bei dir, also der Klang ist oft in die letzten 15 Jahren, sage ich mal, oder in den letzten 20 Jahren bei die Studioaufnahmen, finde ich, ist der Charakter oft sehr verloren gegangen durch das, wie man aufgenommen hat und das sehr hallig und indirekt war, sind halt genau die Eigenheiten, die interessant sind als Blechbläser auch zum Zuhören, finde ich, sind halt ein wenig wegbügelt worden. Aber die Entwicklung sieht jetzt immer mehr, also die Jungen, die trauen sich jetzt wieder die Blasen gescheit ein, und wenn einer mal daneben geht, ist auch scheißwurscht. Und ja, das ist ja genau das, was ich hören möchte, wenn einer auf der Bühne voll Spaß am Spielen hat und nicht, wenn, also perfekt ist, ist ja, kann ja unglaublich langweilig sein.
Ja, also im Endeffekt ist das, was du als perfekt definierst, perfekt eigentlich. Weißt du, was ich meine? So, also genau. Mit Spielfreude. Die Spielfreude ist ja das Perfekte. Das ist ja die Perfektion und nicht das Perfekte, wie man vom Blatt liest. Das, also ich meine, ich kann auch richtig gut vom, ich kann ja das, was steht in der Bibel oder sonst wo, perfekt ablesen, aber wenn ich es nicht so moin, wie es moin, dann nimmt es mir keiner ab.
Genau so ist es. Ja. Ja.
Aber das stimmt allerdings, also bei der Kapelle so und so, da merkt man ja schon allerspätestens beim zweiten Ton merkt man auf jeden Fall, dass es die Kapelle so und so ist, weil ihr wirklich einen ganz eigenen Charakter habt und es ist einfach, genauso wie du sagst, sowas braucht eine Band, dass er einfach den Wiedererkennungswert hat, so wie auch ein Sänger quasi sowas genauso braucht und das ist natürlich bei euch wirklich extrem und deswegen werdet ihr, glaube ich, auch einfach in der Szene auch wirklich so mega gut angenommen und habt schon auch einen kleinen Hype ausgelöst. Also so bei mir eine Bekanntschaft auf jeden Fall. Bei vielen Kumpels seid ihr mit einer CD im Wohnzimmer beispielsweise. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und das ist einfach mega schön zu sehen. Ihr seid jetzt aber mit der Kapelle so und so auch demnächst auf Tour, oder? Oder seid ihr wahrscheinlich jetzt auf Tour, wenn der Podcast rauskommt? Ihr seid jetzt auf Tour, Stefan.
Wir sind bis quasi jetzt, wo der Podcast rauskommt, wahrscheinlich bis zum Samstag davor auf Tour gewesen. Am 15. ist der letzte Auftritt quasi. Und wir fangen am 6. Oder haben am 6. August in München im Olympiapark angefangen.
Mhm, genau. Ja, mega. Aber das ist dann das ist ein normales Konzert, oder? Das ist nichts mit Auto oder sonst was?
Genau, das ist ein Open Air, das heißt Sommerfrische im Park, glaube ich. Mhm. Ist eine Bühne, die länger steht und werden halt jetzt auch wieder langsam Open Air Konzerte halt mit den ganz normalen strengen Auflagen, die momentan aktuell sind, möglich gemacht für die Leute. Das ist, glaube ich, ganz schön. Sind so immer zweier Liegestuhlen und ich freue mich schon, ich bin schon gespannt. Und freue mich natürlich jetzt schon endlich wieder Tanzen Musea zum Spielen.
Ja, das glaube ich, also vor allem, wenn man jetzt die letzten Wochen dann so mitgemacht hat wie du, dann glaube ich, dass man sich dann auch drauf freut, wieder was anderes zu spielen, wenn man über 20 Konzerte quasi in 7 Tagen spielt. Das ist natürlich schon ein Wahnsinn. Seid ihr nur in Bayern unterwegs oder seid ihr auch in Baden-Württemberg unterwegs? Oder?
Da weiß ich mal gerade mal nur in Bayern unterwegs, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Aber wir hoffen, im Herbst sind wir, glaube ich, in Baden-Württemberg mal. Nochmal und also ich hoffe jetzt doch, dass in dem geregelten Rahmen dann auch im Winter ein bisschen was geht mit Wirtshäusern, Konzerte mit dem entsprechenden Abstand. Aber jetzt genau sind wir in München und München-Umkreis und am Tegernsee mal und am Chiemsee und so weiter bei uns einfach in die Biergärten.
Habt ihr eigentlich so ein Ziel, wo ihr noch hinkommen wollt, zum Beispiel mit der Musik jetzt, also mit der Kapelle so und so? Also ich meine, zum Beispiel, dass man sagt, hey, wir wollen mal so unterwegs sein wie im Nutzelbrass oder wollt ihr es einfach gesund wachsen, also halt so weitermachen, wie es jetzt ist und es kommt, wie es kommt?
Ja, ich glaube, das muss man so sehen. Wenn mir jetzt wer vor 4 Jahren gefragt hätte oder vor 5 Jahren, kannst du dir vorstellen, dass du mit der Danzl muss ich Wirtshaustouren machst, irgendwie über zwei Wochen, dann hätte ich auch gesagt, nein. Und ich setze dem Ganzen, oder wir setzen dem Ganzen keine Grenzen, weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wenn man sich da selber in so eine Form presst, ist es halt schwer mit Weiterentwicklung. Und ich glaube, es ist wahnsinnig viel drin. Und ich glaube aber auch, alles, was auf längere Zeit Bestand hat, braucht Zeit, sich zum Etablieren. Und wir sind fleißig und probieren kreativ zu sein und schauen, dass immer was geht. Und freuen uns auf die nächsten Schritte. Nozell Prass ist natürlich immer schon ein Vorbild gewesen. Ich habe beim Willi studiert, beim Touristen von Nozell Prass. Wir sind jetzt, das ist natürlich ein Traum, wenn man sagt, okay, man könnte echt einmal einen Tag Stadttheater da, am nächsten Tag in so einem Wirtshaus. War voll schön, absolut.
Ja, die Vielseitigkeit dann auch einfach, weil natürlich jede Location oder jede Art von Auftritt hat dann schon ihren eigenen Charakter. Und wenn man dann beispielsweise in so einem Theaterhaus ist, da ist schon ein ganz anderes Gefühl, wie wenn man dann quasi einfach in einem Wirtshaus spielt, wo dann die Leute dann natürlich auch direkt dahinter oder sogar davor direkt sitzen oder so. Das ist natürlich dann schon auch wiederum was anderes. Wahrscheinlich macht es dann einfach dann eher die Abwechslung.
Absolut, ja, genau. Ja. Wir haben jetzt halt, in der Zeit auch ein neues Programm gemacht. Also haben die ganzen Elternstückel, die wir jetzt schon länger spielen, mal austauscht und wieder neue, sowohl Volksmusik als auch andere Geschichten. Und haben jetzt ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder proben hat dürfen, relativ intensiv probt und freuen uns jetzt mit einem neuen Programm. Und was das dann für Location ist, das ist uns dann im Endeffekt eigentlich ganz egal. Hauptsache, wir dürfen spielen.
So ist es, da muss man froh sein in Zukunft, auf jeden Fall, vor allem, weil man ja nicht weiß, wie lang es nur geht. Du hast gerade vorher kurz das Stichwort gegeben mit Studium. Mit jedem Gast von uns wollen wir eigentlich auch ein bisschen so noch in die Jugend gehen, beziehungsweise die Gründe abchecken, warum man eigentlich Musik macht, beispielsweise. Und da wollte man dich natürlich auch fragen, wann es bei dir begonnen hat und ob du tatsächlich Tuba von Anfang an gespielt hast oder hast du noch Posaune vorher gespielt oder Trompete sogar, kann ja sein. Also, oder wie war es bei dir damals?
Bei mir war es so, ich habe den klassischen Werdegang in der Grundschule Blockflöte mitgemacht, ein halbes Jahr, glaube ich.
Jetzt? Und,
ja, ich habe sogar noch eine, glaube ich. Ja. Wenn ich es jetzt da hätte, ich was falsch benommen, müsste jetzt in den Keller runter, dann ist das den Rahmen springen und wahrscheinlich auch euch an die Ohren. Genau, und dann habe ich relativ schnell Zürch, also steirische Harmonika, angefangen. Das war mein erstes Instrument.
Ja.
Und das hat mir halt insgesamt sehr gut da. Also es gibt da zwar auch eine Art von Notenschrift oder so, so eine Art, von dem, wenn man das liest, allerdings ist die anders wie das normale Notensystem. Und ich habe das damals einfach über Zuhören gelernt. Ich bin zum Lehrer gegangen mit einer Kassette, der hat mir da auf die Kassetten das Stück drauf gespielt und ich habe es bis zum nächsten Mal runtergelernt und die haben halt vorgespielt. Und das war halt im Nachhinein gesehen einfach eine super Herangehensweise an das Ganze, weil man halt immer viel mit dem Ohr macht, quasi.
Ja,
ich bin
voll.
Jetzt zum Beispiel nicht so der Notenfresser. Vom Blatt da immer zeitweise wirklich schwer, vor allem, weil ich es jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr mache und eigentlich nie noch Noten spiele. Und da merke ich dann schon, wenn dann irgendwas kommt, mal, wenn ich aushelfe und da komplizierter Rhythmus, dass mein Auge einfach nicht mehr gewöhnt. Und da habe ich mir Gott sei Dank dann übers Ohr immer schon ein bisschen leichter da. Das Erste. Und dann in der vierten Klasse oder so, damals war das noch nicht so mit den Bläserklassen. Also da hat es bei Tuben keine so richtigen Kindertubas nicht gegeben. Da hat es dann schon normalerweise über geheißen, erst Tenoren oder Trompeten. Aber ich habe dann irgendwann meinen Nachbar, also ich bin auch relativ im Nowhere aufgewachsen. Das nächste Nachbarshaus war ungefähr so 300-400 Meter Luftlinie weg. Und der hat Tuba gespielt bei der Blaskapelle in Aufham, wo er übrigens der Hegler, weißt du, mittlerweile Vize-Dirigent.
Ja, genau.
Was Vize, sagt man da Vize-Dirigent? Sagt man nicht. Stellvertretender Kapellmeister, so sagt man. ist. Genau, und bei der Kapelle, also das ist halt die Heimatkapelle vom Dorf, und mein Nachbar hat da Tuba gespielt, beziehungsweise spielt da lustigerweise immer noch. Und der hat zu mir dann schon immer gesagt, du wärst mein Nachfolger, weil der ist jetzt über 80 schon und spielt immer noch mit. Das ist jetzt doch schon 20 Jahre her, wo ich angefangen habe, und bei dem bin ich dann ein bisschen in den Unterricht gegangen. das erste Vierteljahr oder so, und habe mir das einmal ganz grob gelernt, ein ganz netter Mensch. Mhm. Und der hat dann was gemacht, was ich menschlich immer noch ganz fantastisch finde. Der hat nämlich zum Kapellmeister gesagt, du, aus dem könnte was werden, schau, dass der zu einem gescheiten Lehrer kommt. Und das ist irgendwie schon so, wo ich mir denke, wow, du musst schon irgendwie musst ein cooler Typ sein, wenn du sagst, so mit Mitte 60, das ist einfach von dir selber, okay, ich kann es dir bis daher jetzt sagen, aber jetzt wäre es cool, wenn es zu wem anderen gehst, das ist einfach eine menschliche Größe, finde ich.
Ja, vollkommen. Dass man das dann abgibt einfach auch, ja. Oder dann einfach sagt, ja, dass man es
ja, stimmt. Ich habe mich ja voll gern mengen als Bub, deswegen habe ich das natürlich in dem Moment überhaupt nicht so gesehen, ja. Weil ich da sehr gern hingegangen bin. Ja. genau, und dann bin ich ans Musikum nach Salzburg, da war der Egner Rudi mein Lehrer, genau, ein fantastischer Lehrer, der nicht nur musikalisch sehr wichtig war für mich, sondern auch menschlich. Ich habe dann irgendwann einmal mit 15 erfahren, so dass man fürs Musikstudium kein Abitur braucht. Mhm. Und dann habe ich den Sinn, warum ich das machen soll, auf einmal nicht mehr gesehen. und er war dann echt der dann gekommen ist und hat kein Instrument dabei gehabt und hat mir dann einfach mit mir eine Dreiviertelstunde geratscht, ohne dass er groß Geld verlangt hätte. Also ja. Da dann sowieso nicht. Und sonst da ja. Relativ wenig. Ja. Und hat zu mir gesagt, schau hier, jetzt ist dein Job einfach Schule. Das musst du machen und danach kannst du das andere machen. Und hab mir da wirklich, das war der einzige Mensch, auf den ich ja damals gehört habe. Also, wenn man den gleichen Satz meiner Mom verzeiht hätte, dann wäre es mir ziemlich egal gewesen, glaube ich. Und genau, dann habe ich irgendwann die Schule abgeschlossen halt und dann bin ich nach Linz zum Brandstätter Wilfried zum Studium gegangen.
Ja, das ist ja krass bei dir. Also, dann hast du wirklich relativ klar gewusst, dass du das einfach machen willst, oder? Es gab eigentlich nie so einen Plan B oder war es einfach so, nee, ich mache das, mir macht es Spaß und da werde ich auch quasi so gut, dass ich da den Beruf ausüben kann. Das war so
ein Plan. Ich habe das ja nie so wirklich in Frage gestellt. Also, ich glaube, im Nachhinein gesehen ist wahnsinnig naiv, wie ich an die Sache reingegangen bin, weil ich mir zwar immer sicher war, dass ich Musik studieren will, aber wo ich dann Musik studiert habe, habe ich gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, um was da geht. Ich habe mir davor nicht überlegt, dass ich da jetzt voll viel Klassik spielen muss. Also wirklich. Und ich habe nur in Linz vorgespielt, das war die einzige Uni. Ich meine, im Nachhinein betrachtet, echt nicht so richtig gut auscheckt alles, weil es hätte auch durchaus sein können, dass mich der nicht nimmt. Mhm. Und dann hätte ich wirklich keinen Plan B gehabt. Mhm. Aber ja, anscheinend hat diese Naivität, ist Gott sei Dank gut gegangen.
Ja, aber das ist ja echt cool. Vor allem, dass quasi dein sozusagen dein Mentor aus Aufham, oder? Aufham heißt die Ortschaft, der quasi immer noch spielt und das ist ja echt eine feine Geschichte. Vielleicht wirst du ja tatsächlich mal noch den Nachfolger.
Ja, also ich hoffe es, dass er nur wahnsinnig lang spielt. Ich habe ihn jetzt erst wieder gesehen. Ich habe vor 2 Wochen mal eine Registerprobe gemacht dort und da war er auch da und das ist echt einfach immer sehr, sehr nett, wenn ich ihn wieder triff.
Ich glaube, der hört erst auf, wenn du da bist. Aber war schon.
Entschuldigung?
Nein, du, sorry.
Ich glaube, es war nichts Wichtiges mehr.
Aber man könnte sich ja vorstellen, dass er echt so lange wartet, bis du da zurückkommst.
Also. Ich hoffe es mal nicht. Also ich hoffe, er spielt nur ewig. Ja. Das tat wirklich. Und ich glaube ja, dass er durch das, dass er da wirklich, das ist ja so ein Phänomen an der Blaskapelle, dass da halt ein 12-Jährige mit einem 85-Jährigen ganz normal ratscht. Das hast ja du fast in keiner anderen Freizeitbeschäftigung, so diese generationsübergreifende Geschichte, wo dann auch miteinander organisiert wird und wo halt auch junge Leute von älteren Leuten lernen und umdreht. Ja. Das ist ja ganz eine besondere Magie, finde ich, von der Art. Und das hält den natürlich auch jung. Der hat wöchentlich Kontakt wirklich zu jungen Leuten und das merkt man einfach auch.
Nee, voll eben. Man kommt immer in Gespräche, wie haben sie es früher gemacht und wie machen sie es heute. Und im besten Fall interessieren sich beide Seiten dafür. So eben, das hast du in der D-Jugend im Fußball und in der A-Jugend halt nicht, weil alle gleich alt sind. Und es gibt halt einen Trainer, der halt so oder so ist, klar. Stimmt, so habe ich es auch noch nicht gesehen. Aber warst du dann komplett in Linz oder warst du irgendwann auch mal in München
beim Studieren? Ich war komplett in Linz. Beim Steinböck, Josef Steinböck, der ist in München Professor und in Salzburg am Mozarteum-Orchester du bist, bei dem habe ich einige Privatstunden immer mal wieder genommen, der ist nämlich auch im Musikum gewesen Oder ist immer nur ein Musikum, ein Lehrer in Salzburg. Genau, aber studiert habe ich rein in Linz.
Ah, okay. Und wie war das? Also zu La Brassband, da bist du dann quasi komme über die Chiemsee-Connection so, oder? Wahrscheinlich über die, weil du der Stefan ja auch schon ewig kennst wahrscheinlich.
Also am besten kenne ich tatsächlich den Corby. Also den habe ich halt schon Jahre davor kennt. Und ich glaube, der hat mich da ins Gespräch gebracht. Das war 2013, da hat der Andi aufgehört, der Hofmeier, Andi, mein Vorgänger. Ja. Genau, und das war timingmäßig auch ganz gut. Mein Plan war eigentlich, da will ich mal Professor, ich höre einfach ein bisschen aus, oder? Wir haben ja Zeit.
Wir haben Zeit, bitte. Das wäre die nächste Frage gewesen von uns wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Dann will ich mal Professor, hat, wenn er mal nicht da war mit Notzel, immer geschaut, dass andere Lehrer da waren. Und unter anderem amerikanischer Tubist, der in Reykjavik in Island im Orchester war und dort auch Professor. Und bei dem wollte ich eigentlich das Masterstudium machen. Und dann war da nämlich gerade noch, der hat dann nämlich von Island aus in Melbourne, Australien vorgespielt und hat da, da quasi die Professur und die Orchesterstelle gekriegt. Und dann hätte mir der, also so eine Art Stipendium für ein Masterstudium in Australien, das hätte mir natürlich, Australien hätte mich halt auch gejuckt.
Ja, das glaube ich.
Wunderbar zusammenpasst. Genau, das war so der Plan gewesen eigentlich. Und auf einmal hat der Dettel angerufen und ich war tatsächlich in Linz. Und ich war das nur, ich bin hinter Eingang raus und zum Raucher gegangen. Und dann habe ich die Mobilbox abgehört und dann hat er mich da eben gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ja, und dann war es relativ schnell klar. Ich meine, das war da Notzel, wie gesagt, immer meine Vorbilder waren und ich das immer schon cool gefunden habe, wie viele die unterwegs sind und spielen vor so viel Leute, die da kommen, damit sie einer Musik hören, war das natürlich immer ein Traum von mir, sowas zu machen.
Ja, vor allem mit einer Tuba sozusagen, gell? Also das ist ja bei La Brassband schon so, dass es eine aktuelle, also La Brassband ist ja immer so wie so eine Rockband, das sind richtige Rockstars so, oder ihr jetzt natürlich, du bist ja auch dabei, und das ist natürlich geil, wenn man weiß, ey, mit einer Tuba spiele ich einfach vor zigtausenden von Leuten. Das hat es ja eigentlich vor La Brassbanda ehrlich gesagt nicht so wirklich gegeben, außer man hat in irgendeinem Orchester gespielt, wo er eben die Bekanntheit gehabt hat. Aber so, ja, das ist schon Wahnsinn, was da eigentlich die letzten Jahre oder
ja, ja krass.
Ja, wirklich krass. Ja.
Das ist auch was, was ich mir immer wieder bewusst mache. Ja. Also es ist wirklich skurril zeitweise, wenn man sich denkt, man spielt jetzt da mit der F-Tuba am Novarock. Ich meine, das ist schon ein Metal, ist ja klar, ist ja beides Metal, aber ja. Irgendwie denkst du so, ja, also es ist irgendwie lustig, dass das passiert gerade.
Ja, du spielst auf dem Novarock und dann quasi gefühlt einen Tag später dann halt im Biergarten.
Oder ja, halt, genau.
Also, was das Geile daran ist ja das, dass du alles das machst, was du liebst. Du musst dich nicht verdur irgendwie.
Nein, das ist absolut. Da habe ich Riesenglück, ja. Dass ich wirklich die zwei Sachen, wo ich wirklich Lust drauf habe, machen kann und ich davon leben kann. Und das ist ein Riesenprivileg, das ganz viele andere Leute nicht haben. Also und ich glaube, da braucht man, selbst wenn man im Musikbereich nur bleibt, wo man ja prinzipiell denkt, das hat man studiert, weil man das liebt. Selbst da gibt es wahnsinnig viele unglückliche Leute, die eigentlich nicht happy mit dem sind, was sie machen oder machen müssen. Und das, wenn man sich bewusst macht, dann wären alle Probleme quasi nichtig um einen rum.
Ja, voll. Also die meisten fangen ja studieren an, weil sie auch, ja, keine Ahnung, jeder ist ein bisschen naiv, wenn er sowas anfängt und will eigentlich Solo-Tubist oder Solo-Trompeter sonst wo bei dem allerbesten Orchester werden eigentlich. So, also viele fangen ja genau deswegen an. Ich glaube jetzt nicht, dass viele deswegen anfangen, weil sie irgendwie in einer berühmten Band spielen wollen. Wahrscheinlich, weil die gründen sich ja auch erst während im Studium oder erst dann, wenn man merkt, hey, wir müssen irgendwas machen. Wahrscheinlich.
Ja,
oder? Also so war meine Erfahrung in Köln auf jeden Fall.
Es wäre dann mal so suggeriert, oder? Von die Uni, oder es wird dann mal so verkauft quasi von die Unis, dass eigentlich der Jackpot das Orchester ist, dann der zweite Preis irgendwie Musikschule und der Trostpreis Freiberufler. Ja, das ist halt natürlich auch, das ist halt auch natürlich
gut, der Trostpreis.
ja, das ist ja wirklich so, oder? Ich glaube, dass da wahnsinnig viele Unis, ich weiß nicht, wie es in Köln war, ich kann es halt von den Unis, wo ich mitkriege, sagen, dass ich glaube, dass da viel verschlafen wird, also oder auch Schwerpunkte falsch gesetzt werden. Man hat, es ist so viel Leute, wie momentan Musik studieren, haben noch nie Musik studiert. Und es gibt extrem wenig Stellen. Also ich kann jetzt von den Tubisten reden. Es gibt, was weiß ich, 80, lass 90 maximal Tuba-Orchesterstellen in Deutschland insgesamt geben. Und wenn du da einmal drinnen bist, hockst du da lang drin. Das heißt, jede Stelle von denen wird alle 30 Jahre frei. Und jetzt studieren allein in München wahrscheinlich 15 Leute Tuba. Dann kannst du dir vorstellen, dass der Orchestermarkt relativ gesättigt ist. Das heißt, was sind die ganzen Leute da? Es gibt auch nicht so viele Musikschulstellen. Also ich glaube, wer das jetzt von den Unis nicht begriffen hat, da kommen ja auf Hearings manchmal für eine Karenz- oder eine Urlaubsvertretung irgendwo im abgelegensten Winkel von Tirol, kommen 15 Tubisten zum Vorspielen. Ja. Also es ist nicht so, dass man sagt, hey, okay, dann mache ich halt Musikschule. Das ist ein gefragter Beruf und da es sind halt wahnsinnig viele Leute, die das studieren. Und ich glaube, es hat sich halt auch in den letzten 15, 20 Jahren einfach auch was da mit freiberuflich. Man kann selbst ganz, ganz leicht aufnehmen daheim mittlerweile, ohne dass man jetzt ein riesen Tonstudio kaufen oder mieten muss, sondern relativ mit wenig Geld kann man das jetzt halt schon daheim machen. Aber ich muss sagen, über mein Musikstudium habe ich in die Richtung gar nichts mitgekriegt. Ich habe nicht gewusst, wie melde ich ein Stückchen bei der GEMA an, wie melde ich mich selber bei der GEMA an, wie versichere ich mich als Freiberufler. Das waren halt, glaube ich, auch wichtige Aspekte, die da mit reinflüssen sollten in so ein Studium. Vor allem, wenn so eine Masse und Leute das machen.
Ja, voll. Und man darf auch nicht vergessen, dass ja für die ganzen Stellen, die es gibt, nicht nur die Leute aus dem deutschsprachigen Raum kommen, sondern eigentlich schon aus der ganzen Welt. Oder?
Absolut.
Also das eben, das kannst du nochmal verzehnfachen im Endeffekt. So, aber trotzdem war bei dir dann, also das mit Melbourne, war dann trotzdem gezielt auf, wie du es gerade richtig cool gesagt hast, auf Orchester und zweiter Preis Musikschullehrer.
Nein, ich war, also mir war relativ schnell klar, dass ich nicht der Typ für Orchester bin. Ja. Ich habe sehr gern unterrichtet, ich habe auch während dem Studium in Salzburger Anstellung gehabt, am Musikum als Lehrer. Und das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht und ich war total zufrieden gewesen, auch wenn das so blind war. Damals 3 Tage Unterricht und dann nur 2-3 Mal gespielt in der Woche. Also das hat mir auch wunderbar Spaß gemacht. Deswegen, aber ich habe gemerkt, im Orchester, wenn ich gespielt habe, habe ich halt oft die Erfahrung gehabt, dass wenig um die gemeinsame Musik geht. Also ich habe gemerkt, oft passt es zwischenmenschlich überhaupt nicht. Und dann werden dann also Minutenfuchsereien, wenn jetzt da eine Minute überzogen wird, muss dann nachgefragt werden. Das ist nicht, also das bin ich halt überhaupt nicht. Ich gehe ja nicht zum Dienst, sondern ich gehe immer nur zum Spielen und so.
So ist es.
Sieh ich das auch. Also.
So ist es. Also das, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch sau oft gehabt in bestimmten Bands, dass dann Leute immer vom Dienst reden. So, und dann, das ist immer so negativ. So, ich muss zum Arbeiten, ich muss, und deswegen ist das, was du vorher gesagt hast, mit dem Trostpreis, das ist eigentlich die Top Nummer 1, freiberuflich das natürlich hinzubekommen. So im besten Fall. Es ist natürlich sehr schwer, aber eigentlich, wenn das funktioniert, ist es viel besser als alles andere, weil du nicht verbiegen musst. So.
Absolut. So. Also es gehört natürlich Fleiß und Glück gleichermaßen dazu. Es gibt natürlich Leute, die, wenn man sie gar nicht verbirgt und ganz, ganz straight ist irgendwo, dann ist es halt auch oftmals ganz schwierig, irgendwie in so einen populären Bereich reinzukommen, weil das dann halt immer ein bisschen Mainstream ist. Deswegen, aber wenn man da eine gute Mischung findet und fleißig ist und dann noch am richtigen Ort und vor die richtigen Leute spielt, dann ist, wie du sagst, das absolut der erste Preis.
Darf ich mal was fragen?
Du machst ja schon die ganze Zeit.
Nee, jetzt muss ein bisschen. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Also, was ist dein Papa oder deine Mutter vom Beruf? Also, geht es auch so ein bisschen in die kreative Richtung, wie du aufgewachsen bist? Oder sind das deine Eltern zum Beispiel, sind die zum Job gegangen? So,
also
Schichten oder so?
Ja, tatsächlich. Also, meine Mom hat einen Beruf, der mir jetzt extrem viel bringt. Den ich aber, also wie ich nicht verstehen kann, wie man da Spaß haben kann, aber sie hat, sie ist Steuerberaterin.
Stimmt.
Das ist natürlich jetzt halt perfekt für mich. Aber,
ja, klar.
Ja, und sie macht das leidenschaftlich gern. Und mein Papa ist früher Drucker gewesen, hat eine Druckerei gehabt.
Okay.
Und war aber selber auch Musikant. Und meine Mama ist auch sehr musikalisch. Und ich bin also sehr unterstützt worden eigentlich vom ersten Moment. Wenn es ums Musikmachen gegangen ist, hat es nie irgendwelche Einschränkungen gegeben und ist auch alles möglich gemacht worden.
Also auch immer quasi, mach das, worauf du Spaß hast.
Absolut, ja. Also es waren schon klare Regeln. Ich bin jetzt früher als Kind, wenn es jetzt 34 Grad draußen gehabt hat und alle zum Schwimmen gegangen sind und ich zu mir hat es geheißen, ich sollte erst eine Stunde Zirch üben. Ja, das haben wir uns ehrlich, da ist jedes Kind, glaube ich, so, dass er das dann nicht so richtig gern macht in dem Moment. Aber es hat immer die klare Ansage gegeben, hey, wenn du es machen möchtest, dann üb. Und wenn du das nicht machen magst, dann brauchst du es auch nicht machen. Also dann kannst du es auch jederzeit lassen. Aber es war einfach, wenn ich es machen sollte, dann soll ich es gescheit machen. Die Art von Voraussetzungen oder das ist mir immer mitgegeben worden. Und es hat mir als Typus auch gut getan.
Ja, die haben das echt gut gemacht. Also,
das war jetzt mal den Lob
das
an dich,
hörst
Stefan
gern.
Aus Hirschburg. Das so,
wie riecht's aus?
nee, ich finde es ja, weil es sind viele, also ich empfinde sehr viele Parallelen zu uns eben. So, von dem, was du so erzählst. So, und wie du auch an die Sache rangehst. So recht, eigentlich eher naiv. Natürlich sind wir so mehr in dem Geschehen aufgewachsen, im Musikerbusiness so ein bisschen. Aber trotzdem sehe ich da sehr viele Parallelen, so was ich voll toll finde, weil man kennt ja immer, man lernt ja immer Kollegen kennen. Oder auch Freunde, die jetzt nicht unbedingt Musiker sind, die ja über den Beruf Musiker oder eben freiberuflich oder wie auch immer ganz verschiedene Meinungen haben und ganz andere Denkansätze. So wie zum Beispiel das Freiberufliche, ja, das geht ja überhaupt nicht, weil du brauchst ja Sicherheit. So, und dann, jetzt gerade in der Zeit, ist die Sicherheit, also bin ich lieber freiberuflich zum Beispiel, ist auch kacke gerade natürlich, aber wie viele Leute verlieren gerade ihren Job einfach so? So, die ihren festangestellten Job haben und einfach rausgeschmissen werden. Sondern die können genauso mal nachdenken, gerade natürlich, ob, also man schert immer alles über den Kamm, meine ich damit. Zum Beispiel.
Absolut, absolut.
So,
Ich gebe da völlig recht. Also das Thema Sicherheit, glaube ich, also das höre ich auch immer als Argument.
ja.
Es ist, wie man gerade jetzt sieht, einfach hinfällig.
Ja,
Also.
das, eben, das gilt einfach nicht. Und vor allem dann, wenn man sich trifft zum Musik machen und gerade jetzt oder auch vorher immer wieder merkt, so, wie geil ist denn das bitte? Und das führt mich jetzt zur nächsten Frage, was mich voll interessiert. Wenn du mit La Brass Banda zum Beispiel auf Tour bist, so, und dann gehst du ja auch in den Merch, beziehungsweise redest du mit den Leuten, hast du mal einen Moment gehabt, wo dich jemand gefragt hat oder jemand über zum Beispiel deine Liebe zur Blasmusik belächelt hat oder so?
Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Also,
Okay.
aber ich bin da auch abgehärtet, weil
Eben.
ich habe da nie Problem gehabt, dass ich da dazu stehe. Ich
Ja.
war in Rechenheuer auf einer relativen Spießerschule unterwegs, wo ganz viele Kinder zwar Musik gemacht haben, aber keiner in die Volksmusikrichtung, sondern eigentlich alle im klassischen Bereich entweder Geige, Cello oder
Okay.
andere Instrumente gelernt haben. Und ich war da vom ersten Moment auch irgendwie gewöhnt, dass das zeitweise nicht wirklich ernst genommen wird. Aber ich persönlich habe es immer sehr ernst genommen und ich glaube, durch das strahle ich auch auf Leute aus. Und
Auf jeden
ich
Fall.
bin da nicht empfindlich, wenn, also so direkt, dass jetzt wer sagt, die Untermuse, das, meine so Kommentare haben wir immer wieder, aber das ist ja das Schönste, wenn man dann so Leute das Gegenteil sagen kann.
Vollkommen. Ich habe
Genau.
das, also, ich glaube, ich habe es ungefähr, also ich habe jetzt zwei Momente gehabt, wo einer zu mir gesagt hat nach einem Mama-Konzert, ja, und du findest echt Kaschelruther geil, oder? Also du machst ja so Kaschelruther-Musik. So, und eben, mir geht es dann auch immer so, boah, das finde ich jetzt richtig geil. Also ich bin dann auch direkt ruhig natürlich, weil eigentlich nervt es mich natürlich, aber ich will den direkt umdrehen. So, und das natürlich mit viel Charme im Endeffekt und auch mit eigentlich guten Argumenten. So, oder einmal gab es bei mir auch den Moment, so, wo ich halt Kannst du Knödel kochen poste von Ernst Mosch. So, und dann kamen auch Nachrichten von Mama-Fans im Endeffekt, ich sage, ist das dein Ernst? Ist ja voll witzig, ist ja voller Kack. So, und da habe ich ja geschrieben, ich meine es ernst, ich finde es geil, tut mir echt leid. So, und eben dann in die Diskussion zu gehen, was es ja gerade in vielen Bereichen politisch sowie musikalisch gibt, ist ja mega, macht ja mega Spaß, die Leute umzudrehen. Und deswegen hat mich das mal interessiert, wie es bei dir ist. Also ich habe es genauso eingeschätzt, dass du da auch sehr authentisch bist. So, aber da haben ja manche Leute auch wieder Probleme. So, also es gibt es ja bei dir wahrscheinlich auch. Deswegen frage ich auch so ein bisschen in die Richtung. So, weil ich kenne Musikanten, Freunde, die zum Beispiel sagen, ey, mach die Musik aus. So, wenn ich das mal anhöre. Oder genauso andersrum, aber wollen sie es nicht ausmachen. Weißt du, was ich meine?
Ja, man
So.
ist da immer konfrontiert, aber also wie du sagst, ich glaube, wenn man da locker rumgeht und es ist ja egal, ob es jetzt dann, ob es auf ein So-und-So-Konzert oder auf ein Egerländer-Konzert gehen,
Na.
wenn die auf die Bühne schauen und singen okay, da wird ernsthaft Musik gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Musikantenstadl-Programm, was da jetzt halt abläuft und hallo, Rio und Liffi klopfen und auf die Kurglocken schlagen oder so und alles Playback, sondern dass da halt Leute gescheites Handwerk machen und da alles geben. Dann hast du die Musikliebhaber sowieso auf deiner Seite. Und im Endeffekt ist ja immer so, dass eigentlich lieber gefällt es einem nicht, als wie es einem wurscht ist, finde ich.
Ja.
Also bei mir ist so, die schlimmste Disse für Musik ist, wenn ich es nicht mal realisiere gescheit. So. Lieber sagt wer, okay, sorry, aber das ist nicht meins.
Ja.
Oder das taugt man nicht und das taugt man nicht. Also wir werden an einer Gleichgültigkeit, also in unserer Radiolandschaft oder so, wenn du gar nicht mehr weißt, nach 30 Sekunden, was eigentlich gerade für Lidl war, weil es einfach nur so dahin geht die ganze Zeit.
Ja.
Das ist eigentlich das Fieseste, was man eigentlich über andere Musik sagen kann. Und mir macht das nicht wirklich was aus, wenn einer sagt, hey, das ist nicht meins, gefällt mir nicht, das ist völlig cool.
Du Stefan, wie kamst eigentlich dazu, dass ihr die Vogelwiese bei La Paspanda spielen lässt am Anfang? Oder ist es immer?
Ja.
Oder war das nur, weil ich war mal auf einem Konzert bei euch, da kam das am Anfang und da habe ich mir gedacht, ah, das ist jetzt irgendwie witzig und woher kommt es, dass die Jungs das machen?
Ja, also wir sind ja alles Musikanten,
ja.
Ob das jetzt der Dettel oder der Fabi oder der wer immer ist, also wir sind ja immer schon im Bierzelt gewesen und machen die Musik ja früh.
Ja.
Und wenn es wohin passt, dann natürlich beim Bierzeitkonzert und es passt auch gut beim Nova Rock, haben wir es auch schon vorher laufen gehabt. Und das
ist richtig cool.
Gesagt, das ist ja.
Ja, das finde ich, ich finde es mega cool.
Ich finde es einfach 120% konsequent.
Ja, das ist halt einfach das Authentische dann einfach auch, oder das ist einfach, das Leben, weil nur wenn man es irgendwie zu 100% lebt und auch einfach das auch so auf die Bühne bringt, glaube ich, dass man einfach jeden Musikstil eigentlich die Menschen auf jeden Fall, die überzeugen kann von Musikrichtung. Und das ist bei euch natürlich, wenn man euch sieht, egal bei Capelle so und so oder bei La Paspanda, ihr lebt es ja einfach unglaublich, weil ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie viele T-Shirts du jetzt braucht hast bei der Tour, aber das ist ja schon so, auch wenn ihr jetzt nur eine halbe Stunde gespielt habt, ihr seid ja trotzdem durchgeschwitzt eigentlich dann am Schluss, weil ihr einfach alles gibt und euch auch wirklich mit der Musik einfach gehen lässt. Und das ist einfach das Geile dann, wo dann die Leute dann einfach auch angesteckt werden, oder? Das ist ja, kann man auch nicht zurückhalten, also so ging es mir auch immer.
Absolut.
Martin mit seinen Dance-Moves auch und das sieht man bei euch natürlich auch.
Ja, ich glaube, das ist.
Hast du gelacht?
Nein, bewundernswertes Lachen war das. ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man zu dem steht, was man da macht auf der Bühne. Und egal ob, und das merkt halt der dümmste Zuhörer, ob du das tust oder nicht.
Ja,
also,
voll.
Der merkt, ob du da Spaß hast oder ob
so
du da Zeit absitzt.
Ja.
Auch wenn er vielleicht die ganzen Fehler oder alles, was schief geht, nicht hört. Aber ich glaube, so eine Einstellung zu dem, was man gerade macht und dass man da voll dahinter steht und alles gibt und auch wenn nur drei Leute da sind, trotzdem für die drei Leute halt alles gibt, das ist, glaube ich, enorm wichtig und das ist, glaube ich, eine Charakterfrage.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube halt, dass das wirklich jeder im Publikum immer merkt.
Ja, ich glaube, das ist der einzige Funke, der überspringt. So, auch Leute, die gar nicht wissen, warum sie das geil finden, obwohl sie vielleicht die Musik nie angehört haben, aber die finden es genau aus dem Grund geil, weil die das sehen. Die sehen, das sind Leute, die finden das einfach voll geil.
Ja.
So, und dann kommt die Energie ins Spiel.
Weil es live gelebt wird, dann einfach auch auf der Bühne.
Und ich finde deine Dance-Moves auch geil übrigens.
Vielen Dank.
Ja, etwas grob motorisch.
Nee, ich
aber passt ja zum Instrument.
Ja. Das sagt schon Peter, ey. Nee, aber du ziehst ja auch komplett überall gleich durch, das finde ich so geil. Also die Stefan Huber-Bewegung, die ist bei Capelle so und so gleich wahrscheinlich wie bei La Paspanda und bei La Paspanda gleich, wie wenn du sogar wahrscheinlich im Hofbrauhaus sitzt oder so und einfach damit spielst oder so.
So, das ist was ich nicht steuern kann, wenn ich es dann auf Videos sehe, nervt es mir eher.
Ja,
wenn ich es dann sehe, dann denke ich mir so, oh Gott.
Ich finde es mega geil.
Das darfst du nie aufhören.
Weil selbst der Waschti fängt jetzt ja immer mehr an zu tanzen.
Ja, ich war auch ganz begeistert von ihm, weil wir spielen ja zum Stehen mit der Tanzelmusik.
Ja.
Und der Waschti ist ein richtiger Tänzer auf der Bühne.
Hey, voll! Voll! Also ich war ja kürzlich bei ihm, oder? Da habe ich dir ein Bild geschickt. Und der hat mir einfach die komplette Probe vorgespielt. Weil er so geil fand. Und der hat eine Stunde gebraucht, bis er mir ein Bier angeboten hat. Bis ich immer gesagt habe, ja, aber jetzt... okay, wir schauen jetzt fertig, aber nur wenn mir ein Bier bringst. So, also, der war, weil ich es einfach so geil fand, weißt du? Also ich fand sie ja auch tierisch geil. So, aber was mir aufgefallen ist, ist eben, dass der Waschi sich viel mehr bewegt als sonst auch. So mhm. auch mehr tanzt. So. Also ich meine, der bewegt sich schon immer viel. Aber ich fand es schön zu sehen, wie er selbst in der Probe so aufgegangen ist, der Kalle.
Ja, so, hat mich auch sehr gefreut. Ja. War wirklich so auffällig auf die Videos. Ja.
Also die Leute waren ja schon alle beim Konzert. So, und ich hoffe, also ich hoffe wirklich ganz besonders, dass wir irgendwann wieder Doppelkonzerte spielen mit der Kabarett so und so. Ist nicht nur fair. Dreimal, sondern mal wirklich 2 Wochen auf Tour sind oder so.
Ja, war geil.
Das wäre richtig cool. So jeden Abend.
Wäre auf jeden Fall gefährlich.
Jeden Abend ja. Das Spiel umdrehen irgendwie. So, erst
ah, nein, das passt schon so. Erst mir, dann ihr.
Ich fand es anders schon, wäre es auch mal geil. Dann müssen wir wahrscheinlich, nee, wir müssen nicht Rücksicht auf den Waschi nehmen, glaube ich.
Nein, das macht er schon.
Nee, das glaube ich auch. Das will er wahrscheinlich auch gar nicht.
Der will es dann schon, aber dann will das wieder nicht. Der ist schon auch so ein bisschen ein der ist auch so ein bisschen wie ein Trompeter.
Wie gesagt, du wärst nicht Partymeister, wenn du nicht gern oben ohne rumläufst.
Ja, genau. Das ist immer was für
die Trompeter.
Ja, das ist, da hat jeder so seine Meinung, gell? Also die stimmen aber alle durchweg meistens.
Ja, natürlich.
das ist gerade bei dem Podcast ein bisschen schwierig manchmal, weil ihr ja jetzt ja eigentlich, wenn man den Podcast jetzt die Leute, oder ihr hört den Podcast ja gerade und Stefan war jetzt auf Tour mit der Kapelle so und so, weil ich wollte jetzt schon wieder eine Frage stellen zur Tour, aber das macht ja gar keinen Sinn.
Du kannst ja erfunden beantworten, wenn du magst.
Ey, es war so geil, oder?
Ja, genau.
Alles voll. Wir sind in den Charts.
Habt ihr noch Termine im Herbst, Stefan?
Ja, wir haben noch ein paar Termine. Also wir spielen ja momentan jetzt, oder haben jetzt das gekürzte Programm ohne Pause, quasi 1,5 Stunden gespielt. Aber das ist ja eigentlich mit 2-mal-Stunden-Programm eigentlich. Mhm. Und da ist jetzt dann Ende September, ist jetzt dann quasi die ganz hochoffizielle Premiere. Und es sind dann schon noch einige Konzerte geplant. Also ich glaube schon noch so 20, 25 vielleicht im Herbst. Und wir hoffen, also keine Ahnung, ob die dann stattfinden. Das werden wir jetzt halt alles sehen, je nachdem halt wie die aktuelle Lage ist, dem passt man sich an. Und momentan muss man einfach flexibel sein. Aber stimmt, jetzt schaut es dabei mal so aus, als dass das nur klappen. Schauen wir mal, was dann ist.
Und da seid ihr dann auch wieder ein Wirtshaus so unterwegs, voraussichtlich, oder? Also seid ihr so unterwegs?
Genau, also alles Mögliche ein bisschen. Wir haben irgendwie einen lustigen Gig am 23. Dezember im Schlachthof in Minga. Also
geil.
Eine legendäre Geschichte eigentlich. Und dann ein paar Wirtshäuser, ein paar Säle, so Kultursäle, alles Mögliche gemischt.
Ja, super. Tipptopp. Dann hoffen wir, dass es alles stattfinden wird, dass wir euch da besuchen können.
Ja, das war natürlich doch sehr gut.
mit La Brassbanda geht er auch noch auf Tour, oder? Also ich meine, auf CD Release Tour, die ist dann nächstes Jahr wahrscheinlich, oder?
Genau, also momentan haben wir nur eine Tour geplant im Dezember mit Seiler und Speer zusammen. Das steht momentan in die Sterne, ob die stattfinden wird. Ja. Momentan ist noch keine Absage irgendwie da. Die Großveranstaltungsverbotsregelung dauert, glaube ich, bis 31. Oktober oder 31. November. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig. In Bayern jedenfalls nur fix an. Und was danach ist, weiß man momentan nicht. Da muss man sich einfach der Situation anpassen. Nächstes Jahr, ja, das werde ich genauso gehen wie uns, ist alles. Und zwar jeden Tag 3. Sondern es ist viel verschoben worden auf nächstes Jahr und ganz viele Sachen. Ob das dann stattfindet, ich glaube, man muss realistisch sein. Das wird jetzt nicht ab dem 1.1.29 vorbei sein.
Ja.
Das wird sicher seine Zeit noch dauern. Mal schauen, wie es wieder wird, ob es überhaupt wieder so wird, wie es mal war. Keine Ahnung, das kann ich als Nichtmediziner nicht abschätzen. Aber es zählt halt einfach, die Gegebenheiten anpassen und die aktuellen Regeln befolgen und schauen, was passiert. Das Beste daraus machen.
Nein.
So ist es. Perfekt.
Bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was sich die Kapelle so und so als viertes Album aussuchen wird dann.
Ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt halt echt mal wieder Lust, wieder Musik zum Schreiben. Okay. Haben wir es gestern schon gedacht, jetzt war das Bob Marley war vorbei und jetzt hat die Gaststättentour mit die Biergartentour mit La Brassbanda und jetzt hat nur die Open-Air-Geschichte mit der Danzelmusik und dann ist es ja wieder ruhiger. Ein bisschen. Ja. Und dann freue ich mich schon mal wieder, wenn ich mich in den Keller setzen kann und wieder ein bisschen was ausprobieren kann.
Ja, mega. Also du bist nicht, also kein Stillstand, sondern es wird kurz gefeiert und dann geht's weiter.
Ja, das ist wichtig. Also ich hasse nichts mehr wie Stillstand, ja. wenn man echt nicht vom Fleck kommt, das macht mich wahnsinnig. Ja. Und da bin ich ein bisschen ekelhaft dann auch manchmal zu den anderen, weil
ja, ist man einfach unzufrieden dann, aber ja.
Wenn sie nichts tut, ja. Ich brauche einfach Bewegung, ob das jetzt der beste Schritt des Lebens wird, das sieht man ja erst, wenn man gemacht hat.
Deswegen, ja, das stimmt vollkommen.
Deswegen ist für mich wahnsinnig wichtig, dass was passiert und dass sie immer was tut, weil sonst bin ich unausgeglichen und unausstehlich, laut meine Bekannten.
Also härter als der MC Crandler.
Ah, okay.
Wer ist der MC Crandler? Das sage ich jetzt nicht.
Hey Stefan, perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt so viele coole Themen gehabt. Wir haben viel über die Kapellation zu geredet, aber auch über die Lapras Banda. Und wir haben super viel über dich erfahren und wie fleißig du bist, auch in der Corona-Zeit. Wir haben auch gehört, warum. Aber das ist wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und wir freuen uns, also ich freue mich ganz, ganz arg, dass jetzt eure neue Platte mit dem Bob Marley-Cover draußen ist. Und ich werde jetzt direkt hier die Zeit danach nutzen, nach dem Podcast, und mir das anhören. Und hoffe natürlich, dass unsere Zuhörer da draußen das genau gleich machen. Und checkt die Termine von der Kapellation so auf jeden Fall noch. Im Herbst sind sie noch sehr viel unterwegs. Hoffentlich findet alles statt. Und die Jungs haben es absolut verdient, da volles Haus zu haben. Also liebe Zuhörer, los geht's. Guckt zum Stefan und zum Basti und zum Manu und sonstigen allen auf die Konzerte. Und unterstützt unsere Blasmusikanten, dass es einfach so weitergehen kann, auch die nächsten Jahre. Und da brauchen wir alle Beteiligten dazu.
Sehr schick gesagt. Vielen Dank.
Super Schluss. Ich sage auch kurz Danke. War echt cool. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen.
Yes.
Geht mir genauso. Hat echt Spaß gemacht. Und alles Super. Gute dabei.
Ebenso.
Wir hören uns die Tage.
Yes, so machen wir es.
Geil. Also, schöne Grüße an alle.
Lass ebenso. Danke dir, gell. Du ebenso. Viel Spaß.